SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Wolfgang Heim.
Unser Gast heute Vormittag in SWR 1, Leute, ein Mann, der viele Jahre aus Berlin für die ARD, fürs ARD-Fernsehen berichtet hat, als Hauptstadtkorrespondent, als ARD-Chefredakteur. Guten Morgen und herzlich willkommen.
Guten Morgen und danke für die Einladung.
Haben Sie noch einen Koffer in Berlin?
Ja, irgendwie hat man immer einen Koffer, vor allen Dingen, wenn man so viele und lange Jahre in der Stadt gearbeitet hat. Es zieht einen doch immer wieder dahin, weil da entstehen und entwickeln sich die politischen Entscheidungen, die uns alle dann angehen.
Fehlt Ihnen seit dem Wahlabend und Ihrer Moderation der Berliner Runde dieser Berliner Politbetrieb schon?
Nein, er fehlt mir nicht. Ich beobachte ihn weiter interessiert und also an dem Wahlabend konnte man ja auch feststellen, was ein wochen- und monatelanger Wahlkampf mit Politikern macht, und zwar unabhängig, welcher Partei sie angehören. Die waren ja alle fertig. Also sie waren körperlich, physisch am Ende. Das hat man gemerkt, sie waren auch überhaupt nicht mehr angriffslustig. Und ich glaube, hinter den meisten Stirnen, die da saßen, war der Gedanke, hoffentlich hat das bald ein Ende.
Also Grüne und FDP haben aus dem, was Sie gerade erzählt haben, zumindest den Schluss gezogen, dass sie künftig auf diese langen Nachtsitzungen verzichten wollen, weil da irgendwann eh nichts mehr dabei rumkommt. Sie als Journalist, haben Sie für sich mal die Bilanz aufgemacht, wie viele Nächte Sie vor verschlossenen Türen relativ sinnfrei verbracht haben?
Unzählige Stunden und Nächte. Und ich erinnere, ich habe ja viele Koalitionsverhandlungen in den letzten 20 Jahren miterlebt, Nachtsitzungen. Und ich meine, die noch amtierende Kanzlerin war eine Spezialistin für Nachtsitzungen. Also die konnte wirklich stundenlang debattieren, diskutieren und die Dinge dann zu einem Ende führen. Es gibt aber auch, Sie haben es gesagt, Grüne und FDP, die nicht mehr Fans dieser Marathonsitzungen sind, und vielleicht beschleunigt das ja in Zukunft die politischen Prozesse.
Aktuell wird in Berlin sondiert zwischen FDP, den Grünen und der SPD. Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, am Ende dieser Sondierung oder dieser Koalitionsverhandlungen wird Scholz Bundeskanzler, Lindner Finanzminister und Habeck kann sich aussuchen, ob er Innen- oder Außenminister wird?
Da würde ich Ihnen nicht widersprechen. Ich glaube, die Ampel kommt. Es wird schwierig werden. Es gibt Bereiche. Finanzpolitik ist ein Bereich. Da sind die Wege sehr weit, die da gegangen werden müssen. Aber so wird es sein. Ich würde eine kleine Einschränkung machen. Ich bin mir nicht sicher, was Herr Habeck macht und ob diese beiden Ministerien wirklich es am Ende sind. Weil eins müssen die Grünen sicherstellen, um einfach auch ihre Klientel, ihre Wählerinnen und Wähler zu bedienen. Sie müssen ein sehr aufgewertetes Umweltministerium besetzen. Und da muss natürlich auch jemand hin, der das tragen kann und der das führen kann.
Würden Sie mir widersprechen, wenn ich sage, es wird weder Steuererhöhungen noch Steuersenkungen geben und man wird für diese Klimarettung eine Art von Sondertopf basteln?
Ja, das wird es geben. Es wird einen Sondertopf geben, wie das Ding dann heißt. Ob das ein Umweltsoli wird oder wie man das Kind am Ende benennt, lassen wir mal dahingestellt. Aber sowas wird es geben, eine Umweltabgabe. Und ja, es wird am Ende unterm Strich so sein, dass man zumindest nach außen es so verkauft, dass die Bürgerinnen und Bürger nicht belastet werden.
Denken Sie, es wird dann tatsächlich dieses große, neue, noch nie dagewesene Projekt geben, von dem FDP und Grüne ja schon gesprochen haben?
Ja, es wird in diese Richtung gehen. Es muss in diese Richtung gehen. Alle Parteien haben bei dieser zurückliegenden Wahl gemerkt, Umwelt, Klima, Klimaschutz sind die Zukunftsthemen. Und die müssen alle bedienen, und das eint.
Die Rede, Reinhard Becker, ist ja, was Berlin angeht, immer auch von der berühmten Berliner Blase. Gibt's die oder ist das eine mediale Erfindung?
Na, ich glaube, die gibt's schon. Es gibt Menschen, die bewegen sich in dieser Blase. Übrigens Politiker und Journalisten, Korrespondenten gleichermaßen. Also ich habe immer den Versuch unternommen, es ist mir mal mehr, mal weniger gut gelungen, auch mal mich außerhalb zu stellen und versuche mal die Dinge von außen zu betrachten. Es gibt da schon sehr verbreitet dieses Denken, die nächste Sitzung, die nächste Vorlage, die nächste Untersuchung ist das Wichtigste, was es gibt auf der Welt. Das ist, wenn man sich das mal anguckt, meistens nicht.
Bedeutet das, dass letztlich unterm Strich die Nähe zwischen Journalisten und handelnden Politiker zu groß ist?
Na, das bedeutet es nicht. Es gibt Fälle, da ist die Nähe zu groß. Das ist auch spürbar. Und das fällt den Kolleginnen und Kollegen irgendwann auch auf die Füße. Sie werden nämlich in eine bestimmte Ecke gestellt. Und das Schlimmste, was fand ich immer, was einem als politischem Journalisten, als Korrespondenten im politischen Berlin passieren kann, ist, dass man gebrandet ist, in eine Ecke gestellt wird, das versperrt einem auch Türen am Ende.
Ja. Wobei das ja auch einer der Hauptvorwürfe gegenüber Journalisten, auch gegenüber öffentlich-rechtlichen Journalisten im Zusammenhang mit Corona war, dass man denen eine zu große Regierungsnähe unterstellt hat.
Na, das glaube ich nicht. Vor allem Corona war ja etwas Besonderes. Dafür gab es im politischen Berlin und überhaupt nirgendwo eine Blaupause. Das hat es nie vorher gegeben. Es war für alle neu, für Politiker, für Journalisten. Man hat das ja auch gemerkt, auch die Politik musste sich ja finden. In welchem Zirkel wird das behandelt? Ministerpräsidenten kamen dann irgendwann in die tragende Rolle und die Kanzlerin. Also
Das war das Frühjahr 2020. Dann kam aber der Herbst und da hatte man sich schon dran gewöhnt. Und dann war die Berichterstattung immer noch so, dass, Frage, man zu nah an den Regierenden dran war und zu wenig nachgefragt hat?
Ich kann das im Nachhinein nicht sehen, ehrlich gesagt, weil wir haben etwas getan, was uns ja auch aus den Händen gerissen wurde, wenn man sich mal den Erfolg von Fernsehsendungen wie ARD Extra, wir haben ja in einer Phase fast täglich solche Sonderanstrengungen gemacht, das wurde uns ja aus den Händen gerissen. Die Leute wollten einfach nur wissen, was erwartet mich, was kommt als nächstes, wohin geht die Reise, was ist in 14 Tagen, kann ich in Urlaub fahren? Das waren klare Fragen und die haben wir versucht zu beantworten. Und natürlich auch mit den politisch Handelnden zu beantworten.
Dann versuche ich nochmal andersrum. Über viele Monate, fast bis heute, wird dieser Inzidenzwert so behandelt, als sei er das Maß aller Dinge. Was er nach dem, was wir heute von der Wissenschaft wissen, längst nicht mehr ist.
Ja, das stimmt. Das haben ja alle so gemacht. Aber ich beobachte jetzt auch seit einiger Zeit, dass der Inzidenzwert ein Wert von vielen ist und ein Maßstab von vielen ist und dass es inzwischen sich auch normalisiert in der Betrachtung dieses einen Wertes. Aber da haben alle ein bisschen zu sehr auf ein Pferd gesetzt, um das mal so auszudrücken.
Haben Journalisten, nächster Vorwurf, die Querdenkerbewegung dämonisiert?
Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Ganz im Gegenteil, da bin ich auch selber, sage ich ganz offen, betroffen, wenn das Foto von einem selber im Sträflingsoutfit durch Demonstrationen getragen wird, weil man sich in einem Tagesthemenkommentar sehr kritisch mit dieser Bewegung auseinandergesetzt wird, dann ist es nicht schön, weil man muss immer bedenken, was solche Bilder auslösen. Und ich glaube, wir haben die nicht dämonisiert, sondern wir haben sie beschrieben und wir kamen aber nicht zueinander.
Am Ende einer Ära, das war der Titel der Doku, die Reinhard Becker für die ARD, fürs ARD-Fernsehen gemacht hat, Angela Merkel betreffend. Eine Frau, der Sie, Reinhard Becker, im Laufe der Jahre wie nahe gekommen sind?
So nahe, wie man ihr kommen konnte, wie man als politischer Journalist in herausgehobenen Positionen ihr nahe sein kann. Das passiert bei Reisen, Reisebegleitungen. Ich war mit ihr in Asien, in USA, in vielen Ländern, habe da ihren Arbeitsstil, ihren Politikstil natürlich aus der Nähe und etwas intimer betrachten können. Und dann hat man sie im Kanzleramt und bei öffentlichen Terminen erlebt. Man hat auch mal 1, 2, 3 Sätze mit ihr gewechselt und hat dann gemerkt, das ist eine Person, die täuscht im ersten Eindruck, weil sie hat einen wirklich sehr ausgeprägten Pragmatismus.
Ja, also äußert sie sich oder hat sie sich in der Vergangenheit in Hintergrundgesprächen anders geäußert als offiziell vor den Kameras?
Sie ist in Hintergrundgesprächen, meistens auch in sehr kleinen Hintergrundgesprächen, auch in Flugzeugen auf dem Rückflug von irgendwo sehr deutlich geworden. Da hat sie auch schon mal sehr klare Worte über ihre Gesprächspartner gefunden und verloren. Und das würde sie öffentlich nie machen.
Ich wollte gerade sagen, mit der Vorgabe, dass Journalisten darüber nicht zu berichten haben.
Ja. Das ist der Ehrenkodex in Berlin bei den politischen Journalisten und der wird auch in, ich sag mal, 98% der Fälle eingehalten.
Erfordert aber von Journalisten eine sehr klare Einteilung. Wer hat wem was unter welchen Bedingungen gesagt?
Ja, das wird ja inzwischen auch meistens dazu gesagt. Es gibt ja diese schönen Bezeichnungen unter 1, unter 2, unter 3. Und unter 10 heißt es inzwischen, dann ist es wirklich ganz strikt. Und wie gesagt, meistens funktioniert es. Aber es ist auch klar, es wird natürlich schon auch viel durchgestochen.
Ja.
Und man erfährt auch gerade jetzt in Sondierungs- und dann Koalitionsphasen, erfährt man doch vieles, was eigentlich noch nicht das Licht der Öffentlichkeit erblicken sollte.
Wobei, wenn man sich die CDU oder die Union aktuell anguckt, diese Form der Durchstecherei hat möglicherweise keine Zukunft mehr.
Hat wenig Zukunft und sie lernen halt auch. Das ist ja immer wieder auch beruhigend festzustellen, dass Politik, Politiker lernfähig sind in gewissen Bereichen. Und sie haben gelernt damals aus diesen Verhandlungen 2017, jeder erinnert sich an diese Balkonszenen und so weiter. Sowas wird es nicht mehr geben, da bin ich sehr sicher.
Eine kluge Entscheidung auch jetzt aktuell, dass über diese Sondierung eben nicht berichtet wird und man versucht, dieses größtmögliche Vertrauensverhältnis letztlich auch aufrechtzuerhalten?
Ja, das ist ein Vorteil. Man geht vertrauensvoller miteinander um und man überlegt gemeinsam, was gibt man den Journalisten. Also heute wird es zum Beispiel eine Veröffentlichung geben. Was war in den Sondierungsgesprächen? Wie ist der Stand der Dinge? Das machen die ganz gezielt. Aber es macht nicht jeder für sich und zu unterschiedlichen Zeiten, ohne den anderen zu informieren. Und das ist der große Vorteil. Und das wurde damals aus 2017 gelernt und wird heute versucht umzusetzen.
Und dann gab es ganz am Anfang dieser grün-gelben Sondierung ein Selfie, das unter PR-Gesichtspunkten genial war. Also die vier Beteiligten, die einigermaßen ernst und gleichzeitig souverän in die Kamera schauen.
Ja, dieses Foto war wirklich genial. Das war unter PR-Gesichtspunkten fantastisch. Es signalisierte, aha, die vier, die können miteinander, die haben geredet und wir erfahren aber nichts, aber das sieht doch ganz gut aus. Das hat einem so das Gefühl gegeben und das war die Absicht dahinter. Ampel und Grün und Gelb, das könnte was miteinander werden.
Es gibt so ein paar Klischees über Angela Merkel, bei denen ich mich immer gefragt habe, stimmen sie überhaupt? Also man hat ja immer gesagt, als Physikerin denkt sie alles vom Ende her und sie sei eigentlich vorsichtig und abwägend. Wenn man sich guckt, in welchem Zeitfenster die Wehrpflicht abgeschafft wurde und der Atomausstieg verkündet wurde, dann stimmt das so nicht.
Ja, das stimmt nur bedingt, muss ich auch sagen, aus der Nähe betrachtet. Sie ist sehr für pragmatische Lösungen und sie ist sehr zielorientiert. Das war jetzt zum Beispiel auch in diesen ganzen Ministerpräsidentenrunden bei der Corona-Pandemie sehr so. Sie wollte am Ende immer ein Ergebnis haben. Ob es dann immer das Richtige war, ich erinnere nur an diese merkwürdigen zusätzlichen Osterfeiertage, lassen wir mal dahingestellt. Aber sie hat schon einen Pragmatismus und eine Zielorientiertheit, die überrascht. Aber es stimmt auch, sie ist sehr detailverliebt und sie will alles selber wissen und erkennen und mitreden können.
Stimmt es eigentlich, dass sie so uneitel ist und dass sie letztlich mit Kriterien dieser Art so gar nichts anfangen kann?
Naja, uneitel bedingt. Sie hat von sich selber mal gesagt, sie sei natürlich auch eitel und es sei ihr nicht egal, wie sie aussieht vor der Kamera und auf dem Bildschirm. Aber so gesehen ist sie uneitel, dass es ihr wirklich aufs Ergebnis ankommt und auf den Weg dahin, dass der möglichst funktioniert.
ist sie deutlich witziger und ironischer, wenn keine Kameras und keine Mikrofone
absolut,
da
absolut.
Sind.
Absolut, es wird von ihr immer gesagt, sie muss ein großes Talent haben, Politiker, inländische wie ausländische, nachzumachen. Also sie hat eine wirklich komödiantische Ader.
Ja, durften Sie das mal erleben?
Leider nein, das dürfen nur ganz wenige Menschen erleben, aber das ist etwas, das hätte ich gerne erlebt.
Ja, was bleibt von dieser Angela Merkel? Zwei kurze Sätze. Erstens, Sie kennen mich und zweitens, wir schaffen das.
Ja, das ist sehr verkürzt, aber man kann es so sehen. Es bleiben vor allen Dingen 16 Jahre, die unglaublich bewegt waren, wenn man zurückdenkt, was alles in 16 Jahren passiert ist. Und es bleibt die Erkenntnis, trotz allem und auch mancher Fehlentscheidung, sie hat uns gut durch diese 16 Jahre geführt. Das muss man sagen und das muss man letztlich auch als Journalist ihr am Ende ins Stammbuch schreiben.
Und sie hat Jahre erlebt mit allergrößtem Stress, ob das die Banken- und Finanzkrise war, ob das die Flüchtlingskrise war, was auch immer.
Es waren viele, viele Krisen, Bankenkrise, Eurokrise, Finanzkrise. Wir hatten dazwischen noch den Terrorismus, der wird oft vergessen, NSU und all diese Dinge, Halle,
islamistische Hanau, Anschläge.
All das bis jetzt hin zur Corona-Pandemie, zur Flutkatastrophe, aha, das ist ja noch ganz frisch in Erinnerung, das hat sie eigentlich alles ganz gut hingekriegt.
Jetzt allerdings übergibt sie ihre Partei letztlich als einen Trümmerhaufen. Denken Sie, sie gibt sich da ein Stück weit selbst die Schuld?
Weiß ich nicht, ich glaube gar nicht, dass sie das so als Trümmerhaufen sieht. Ich glaube, sie sieht eher, dass sie sich rechtzeitig vom Parteivorsitz verabschiedet hat, dass sie sich nicht eingemischt hat in die Suche und das Finden, den Findungsprozess eines Nachfolgers, einer Nachfolgerin. Und dass das am Ende so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, nämlich nicht gut, das muss man konstatieren, das wird sie sich, glaube ich, nur sehr bedingt auf die Fahnen schreiben.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Mit Reinald Becker, unserem heutigen SWR1 Leutegast, also dem Mann, der am Wahlabend die berühmte Berliner Runde moderiert hat, zusammen mit dem Kollegen des ZDF. Sie haben eingangs der Sendung, Reinald Becker, gesagt, am Ende dieses Wahlkampfs seien die Spitzenleute kaputt und durch gewesen. Hat sich dieser Eindruck dann während der Berliner Runde verfestigt bei Ihnen?
Ja, der hat sich verfestigt. Das hat man den Leuten in dieser Runde angesehen, angemerkt. Man hat es auch gespürt, wie sie aufeinander reagieren. An diesem Abend, die Ergebnisse waren klar, halbwegs klar, zumindest die Tendenzen, da fiel bei denen allen eine Last ab. Der Wahlkampfmodus ging über in einen Erkenntnismodus, denke ich das mal, nenne ich das mal. Und waren auch nicht mehr wirklich angriffslustig.
Wobei, was den Erkenntnismodus angeht, bei Laschet ist, glaube ich, ein bisschen länger gedauert hat.
Das hat ein bisschen länger gedauert. Er ist natürlich im Grunde eine tragische Figur. Er hat mit größeren Mühen es geschafft, sich als Kanzlerkandidat zu etablieren von zwei Parteien, CDU und CSU. Da haben ja die Strippenzieher der CDU vor allem, zuallererst Wolfgang Schäuble hier zu nennen, haben ja da kräftig mitgewirkt, mitgedrückt. Er wurde es, er wurde gegen Söder durchgesetzt, um das mal sehr klar zu sagen. Und dann hat er, wie sich dann rausgestellt hat, nichts gerissen, sondern er hat der CDU eine gewaltige Niederlage eingefahren. Und dann ist natürlich von diesem Angriffswahlkampfmodus runterzuschalten in den Erkenntnismodus, in den Niederlagenmodus, um das mal so zu nennen, das ist ein schwieriger Prozess und der passierte ja in kurzer Zeit.
Aber muss man nicht dann irgendwann die Realität ausblenden, wenn man einfach weitermachen will und in diesem Hamsterrad weiter funktionieren will? Also die Erkenntnis anzunehmen, dass man ein überforderter Kandidat ist und eine Fehlbesetzung, ist ja per se niederschmetternd.
Ja, das ist niederschmetternd, aber es gibt natürlich unterschiedliche Umgehensweisen mit so etwas. Es gibt Menschen, die Erkenntnis haben, relativ schnell die Fähigkeit zur Selbsterkenntnis und sagen nach so einer Niederlage, ich hab's nicht gerissen, ich trete zurück. Das ist passiert ja immer mal wieder. Es gibt aber eben auch den anderen Typus, und das ist offenbar Armin Laschet, der das nicht wollte, nicht konnte, der vielleicht auch getrieben war von dem Gedanken, oh Gott, ich muss jetzt weiter meiner Partei zur Verfügung stehen, ihr helfen. Was immer die Gründe sein mögen, er hat es nicht gemacht, und dann wurde es in den Folgetagen nach dem Wahlergebnis wurde es immer schwieriger für ihn.
Wie geht das jetzt mit Laschet weiter, auch vor dem Hintergrund, dass ein nicht ganz unwichtiger CDU-Politiker wie Christian von Stetten gesagt hat, das CDU-Präsidium hat Laschet gegen alle Umfragewerte, gegen die Schwesterpartei, gegen die Bundestagsfraktion und gegen die Parteibasis durchgeboxt?
Ja, genau so war es. Ich habe es ja vorhin gesagt, und da waren unter anderem Wolfgang Schäuble ein ganz wichtiger Player. Es kann am Ende, und es deutet sich ja an, dass es in die Richtung gehen könnte, es kann nur den Weg geben der Erneuerung, der Neubesetzung, neue Köpfe. Und das ist nicht nur Armin Laschet, das sind auch andere, die ich teilweise schon genannt habe.
Also Kramp-Karrenbauer, Altmaier beispielsweise, haben ihr Verzicht auf das Bundestagsmandat erklärt. Denken Sie, dass da in Folge noch mehr sich ähnlich verhalten werden?
Ich kann mir das vorstellen. Ich hoffe, dass die ein oder anderen den alten Leitspruch, Volker Kauder hat ihn immer benutzt, beherzigen, Politik beginnt mit dem Betrachten der Wirklichkeit, dass sie mal ihre eigene Wirklichkeit und ihre Situation betrachten. Und dann müsste eigentlich schon ein größerer Rollen- und Personenwechsel in der Partei stattfinden.
Wir haben etliche Mails von Hörerinnen und Hörern bekommen. Ein Hörer möchte wissen, was Durchstechen eigentlich bedeutet.
Durchstechen ist relativ einfach zu erklären. Wenn vertrauliche Informationen über politische Zusammenhänge, politische Inhalte, geplante Vorhaben, die noch intern eigentlich bleiben sollen, an Journalisten weitergegeben werden.
Weiß man eigentlich nachgefragt, wer von diesen Sondierungsverhandlungen Union Grüne und Union FDP, wem was durchgesteckt hat?
Ja, da gibt es so einige Verdächtige, die man da im Blick hätte. Aber ich will jetzt auch keine Namen von Kolleginnen oder Kollegen reden. Aber damals, 2017, war es schon so, dass vieles von den Inhalten 15 oder 30 Minuten, also ganz kurz nachdem es besprochen wurde, schon per SMS an Journalisten weitergegeben wurde.
Woraus man ja jetzt möglicherweise die nicht ganz falschen Schlüsse gezogen hat, das künftig anders zu handhaben. Ein Hörer möchte wissen, ob Angela Merkel im Lauf ihrer Kanzlerschaft von Kuschern und Klakören umstellt war.
Ja, das hat sie nicht zugelassen. Also es gibt natürlich immer Kuscher und Klaköre, die Einfluss nehmen wollen. Aber bei Angela Merkel war es schon so, dass sie sich hat beraten lassen, aber immer von verschiedenen Seiten. Und das hat sie nicht wirklich zugelassen. Das gilt nicht für alle Politiker.
Für wen gilt das nicht?
Das möchten Sie jetzt gerne wissen.
Ja?
Nein, es gibt sicher Politikerinnen und Politiker, die für Einflussnahme von außen empfänglicher sind.
Ein Hörer möchte wissen, also er stellt eigentlich die klassische Hätte-wäre-wenn-Frage, was passiert wäre, wenn die Union mit Söder als Kanzlerkandidat ins Rennen gegangen wäre. Und ich schließe noch an, was wäre passiert, wenn die Grünen nicht Annalena Baerbock, sondern Robert Habeck nominiert hätten?
Dann hätte das Ergebnis anders ausgesehen. So viel kann man definitiv sagen. Es gibt ja Umfragen, die sagen, mit einem Kanzlerkandidaten Söder hätte die Union ungefähr 30% gekriegt. Ob diese Umfragen stimmen, das sind Nachhinein-Umfragen, weiß ich nicht. Und die Grünen hätten mit Robert Habeck mutmaßlich auch etwas mehr bekommen. Aber am Ende ist es vergossene Milch.
Apropos Meinungsumfragen. Der österreichische Bundeskanzler Sebastian Kurz musste unter anderem deshalb zurücktreten, weil er oder sein Umfeld, sein Team, seine Partei offenkundig gefakte Meinungsumfragen in Auftrag gegeben hat und dann die entsprechend publiziert wurden. Gibt es sowas oder halten Sie sowas in Deutschland für möglich?
Grundsätzlich halte ich das für möglich. Wir leben in einem digitalen Zeitalter mit sozialen Medien, mit Einflussnahmen auf vielen Ebenen, die man gar nicht alle im Blick halten kann und kontrollieren kann. dass sowas grundsätzlich möglich ist. Es würde hoffentlich dann auch hier, wenn es bekannt würde, zu Rücktritten führen. Ich finde das Verhalten von Herrn Kurz sehr richtig.
Glauben Sie, dass ein seriöses oder seriöse Meinungsforschungsinstitute in Deutschland tatsächlich in so einer Art und Weise tätig werden würden, wie es offenkundig in Österreich passiert ist?
Die seriösen Meinungsforschungsinstitute, die ich kenne, mit denen wir ja auch beispielsweise bei Wahlen zusammenarbeiten, die würden das sicher nicht tun.
Politik ist ja ein Stück weit auch ein sehr gnadenloses Geschäft. Also zwei ehemals große SPD-Politiker, beziehungsweise eine davon ist Politikerin, können das bestätigen. Das ist Frau Nahles und das ist Herr Schulz. Fangen wir an mit Andrea Nahles. Weiß man, wie es ihr heute geht und was sie heute macht?
Es geht ihr gut. Ich hatte im Zuge der schon erwähnten Merkel-Doku Kontakt mit ihr. Wir haben auch ein Interview gemacht. Da hat sie durchaus auch sich an gewissen Punkten positiv zur Kanzlerin geäußert. Sie lebt in der Nähe von Bonn, lebt in Rheinland-Pfalz, wo sie auch politisch herkommt, wo ihre Heimat ist. Und es geht ihr gut und sie hat aber zumindest nicht erkennbar und nicht geäußert keine parteipolitischen Ambitionen mehr.
Und der Abschied von der Macht und der Fall in die Bedeutungslosigkeit, hat der Spuren hinterlassen, so Ihrer Beobachtung nach?
Sie ist lockerer, also insofern positive Spuren, lockerer als ich sie als aktive Politikerin in Berlin in ihrer Rolle als dann Ministerin und später vor allem als Fraktionsvorsitzende erlebt habe. Sie ist entspannter und insofern glaube ich sogar positive Spuren hinterlassen. Es gibt ja Menschen und Politiker, denen es durchaus gut tut, wenn sie mal Abstand von der Macht haben.
Sigmar Gabriel, hat ihm es gut getan, den Abstand von der Macht zu bekommen?
Das glaube ich nicht. Sigmar Gabriel ist ja ein Beispiel, wie es eine Partei, nämlich die SPD, geschafft hat, ihren sicherlich schwergewichtigsten Politiker, ihren vielleicht, ich will nicht sagen besten, aber doch erfahrensten Politiker abzuservieren.
Da war Frau Nahles auch ein bisschen dran beteiligt.
Wie überhaupt die SPD ja seit Jahren mit Personalquerelen und Streitereien nicht zurückhaltend war, um es mal vorsichtig auszudrücken.
Den vielleicht heftigsten Fall innerhalb der SPD hat Martin Schulz erlebt. Wir erinnern uns, 2017 wurde er mit einem Nordkorea-Ergebnis zum 100%. SPD-Vorsitzenden gewählt. Dann eine Kandidatur, die ähnlich wie bei Laschet komplett schiefgelaufen ist.
Ja, die ist komplett schiefgelaufen. Damals hat die SPD sich auch kurzzeitig blenden lassen. Der sogenannte Schulz-Effekt, der Schulz-Zug hieß das damals, der ist ins Nirgendwo gefahren, um es mal sehr deutlich zu sagen. Und er ist gescheitert an einer damals sehr starken Kanzlerin Angela Merkel.
Man kann ja in dem Buch von Markus Feldenkirchen, der sehr nah dran war an Schulz, nachlesen, auch was das mit diesem Menschen gemacht hat, noch im August des Jahres 2017 auf irgendeine Bühne zu kraxeln und den Satz zu formulieren, ich als Bundeskanzler der Bundesrepublik Deutschland werde, ... Und alle haben sich damals schon einen Ast gelacht.
Ja, ganz so schlimm war es nicht, aber es ist schon ein bisschen vergleichbar, finde ich, mit Armin Laschet. Der hat auch diesen Satz von ich als Bundeskanzler gesagt und die Parallelen liegen ein bisschen auf der Hand, wobei man sagen muss, das Scheitern von Martin Schulz war grandioser noch als das von Armin Laschet.
Was macht Schulz heute?
Schulz hatte ja ein Bundestagsmandat. Was jetzt aus ihm wird, wissen wir nicht. Es heißt, er soll die Nachfolge an der Spitze der Friedrich-Ebert-Stiftung antreten, also Nachfolge von Kurt Beck. Er ist meines Wissens noch nicht gewählt.
Es gibt ja so dieses Idealbild absoluter Neutralität, was Berichterstattung angeht. Kann man das oder kann man dem nahe kommen, auch wenn es ja tatsächlich so weiche Faktoren gibt im zwischenmenschlichen Umgang wie Sympathie oder Antipathie?
Man kann dem nahe kommen, ja. Also ich glaube, und das werden mir viele Kolleginnen und Kollegen sicher bestätigen, dass es diese perfekte, ständige Neutralität nicht gibt. Ich halte sie auch gar nicht unbedingt für erstrebenswert. Ich möchte bei bestimmten Themen schon auch Haltung spüren. Die Haltung des Journalisten oder der Journalistin. Das war für mich immer ganz wichtig. Ich habe ja auch viel aus dem Ausland früher berichtet. Und da gibt es schon Situationen, da finde ich es gut, wenn man der Reporterin, dem Reporter anmerkt, dass er mitfühlt.
Obwohl es ja nach wie vor diese berühmte Äußerung von Hans-Joachim Friedrichs gibt, man solle sich als Journalist nicht gemein machen, auch nicht mit einer vermeintlich guten Sache.
Ja, das stimmt ja auch. Man muss sich ja nicht gemein machen, aber man kann trotzdem eine Haltung, insbesondere auch zu Missständen, eine Haltung entwickeln. Man sollte sie nicht zur tragenden Säule der eigenen Berichterstattung werden lassen. Das ist eine Gratwanderung, die muss man im Laufe der Jahre und im Laufe der Erfahrung als Journalist dann für sich rausfinden.
Wobei die eigene Meinung ja idealerweise in einen Kommentar gehört. Es gibt den Vorwurf gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen, dass das Spektrum derer, die kommentieren, zu eng ist und zu weit auf der linksgrünen Seite verortet ist.
Ja, das kenne ich, den Vorwurf. Wir haben ja auch einiges geändert, noch zu meiner Zeit als Chefredakteur. Wir versuchen da diverser zu werden. Aber eine Meinung, der Kommentar beispielsweise in den Tagesthemen, ist eine ganz wichtige Institution. Und er ist natürlich auch, man kann sich ja einen Kommentar nicht malen, sondern er ist die Meinung, die Haltung des Journalisten oder der Journalistin.
Zum Schluss der Blick in die Zukunft. Wird die Ampel bis zum, sagen wir mal, Jahresende unter Dach und Fach sein?
Ich bin da einigermaßen zuversichtlich. Zumindest haben alle Beteiligten diesen Willen bekundet und die Gespräche, soweit ich informiert bin, laufen auch ganz gut. Es gibt schwierige Bereiche, Finanzpolitik habe ich schon genannt, aber ja, ich bin da einigermaßen zuversichtlich.
Wie wird es mit der Union weitergehen? Denken Sie, wenn man das Spitzenpersonal austauscht, dann war die Wahl jetzt ein Betriebsunfall und dann kommen wieder die alten schönen Kanzler- oder Kanzlerinnenzeiten?
Ja, ich glaube ja nicht, dass es mit dem Austausch von Spitzenpolitikern getan ist, so wie ein Sender, ein Programm nicht besser wird, wenn man die Intendantin oder den Intendanten austauscht. Aber ich glaube, es geht schon um Reformen. CDU und auch CSU, die will ich da gar nicht ausnehmen. Die hat auch nicht so toll abgeschnitten bei dieser Wahl. Das wird immer ein bisschen vergessen. Da muss es schon grundlegende strukturelle Reformen geben. Da muss man auch über Inhalte reden und Personen, die diese Inhalte dann auch nach vorne tragen.
Wie sieht Ihre persönliche Zukunft aus?
Ich werde Chefkorrespondent des SWR und Studioleiter in Genf und stehe aber dem SWR und der ARD weiter für politische Dokumentationen, für Sonderaufgaben zur Verfügung. Ich werde also die politische Entwicklung in Berlin nicht aus den Augen lassen.
Vielen Dank, dass Sie bei uns waren.
Gerne.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.